Todo mundo assim.
Ja, ich habe den Titel einfach mal so gelassen, die Bedeutung der Musik im Kontext christlicher Anbetung, obwohl es heute jetzt gar nicht um die Musik an sich gehen soll, sondern in erster Linie wirklich um das Thema, was ist eigentlich Anbetung? Wir haben im Moment oder bisher eigentlich oft gesehen, was Anbetung oder was wir glauben, was keine Anbetung Gottes ist und nicht die richtige Form der Anbetung ist. Jetzt wollen wir natürlich auch mal der Frage nachgehen, was positiv eigentlich Anbetung bedeutet. Und von daher, aber wenn wir das verstanden haben, dann hoffe ich mir natürlich dadurch, dass wir auch verstehen werden, warum wir diese Vorträge, die wir bisher hatten, gehalten haben, damit wir verstehen, dass eben diese Rockmusik oder den Gebrauch der Rockmusik eben nicht die richtige Form ist. Und dazu hilft uns auch das, was wir heute gemeinsam anschauen werden. Ich möchte zuerst einige Verse lesen aus Johannes 4 und bitte euch auch, die Stellen mal mitzulesen. Und das sind ganz bekannte Verse, wo es um die Frau am Jakobsbrunnen geht, wo der Jesus dort durch Samaria ziehen musste, um diese Frau zu treffen, die einfach unglaubliche Sehnsucht in ihrem Herzen hatte und irgendwie versucht hat, diese Sehnsucht an falschen Quellen zu stillen. Und mit dieser Frau kommt der Herr Jesus dann ins Gespräch und reden dann tatsächlich über das Thema der Anbetung. Und ich möchte mal lesen, ab diesen Versen, ab Vers 15. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und ich nicht mehr hierher komme, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an und wisst nicht, was wir beten an und wissen was, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Das ist natürlich die zentrale Stelle, um die es auch heute viel gehen wird. Es kommt im Vers 23, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. So, wir haben jetzt schon viele Themen behandelt und ich halte mich da jetzt nicht mit auf, da noch eine Einleitung zu geben. Das kann man sicher nachhören. Ich möchte nur noch mal zeigen, dass wir sehr viele Themen schon behandelt haben und jetzt an dem Punkt stehen, um die Frage zu stellen: Was ist denn jetzt? Jetzt hast du so viel gesagt, was Anbetung nicht ist. Was ist denn jetzt Anbetung? Und ich muss vielleicht sogar im Vorfeld schon gleich sagen, dass wir eigentlich noch mal irgendwann eine Stunde machen müssen, um das vielleicht mal ganz praktisch mit Liedern uns anzugucken. Was ist der Inhalt von sogenannten Worship-Liedern, die es heute im modernen Bereich gibt? Und was ist der Inhalt, wo wir glauben, das ist eigentlich der richtige Inhalt eines Anbetungsliedes? Aber dazu braucht man auch ein bisschen Zeit und das müssen wir dann auch noch mal vielleicht auf ein anderes MBS dann verschieben. Aber jetzt möchte ich erstmal euch eine Frage stellen: Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Anbetung hört? So das Klassische. Man hört Anbetung und so, was ist der erste Gedanke? Erster Gedanke.
Man bringt den Vater Jesus als Dankopfer
dar. Ah, du hast heute Morgen zu gut aufgepasst. Wer hatte noch was?
Lobpreis.
Sonntagsmorgens. Hingabe. Ich hätte gesagt Lied 126. Also das sind so Dinge, die einem sofort irgendwie wie einfallen. Und ich habe das einfach mal gegoogelt, ja, einfach mal Anbetung eingegeben und geguckt, was kommt denn eigentlich, wenn man so Google mal fragt, was Anbetung ist. Also wenn man Google fragen würde, dann hat man den Eindruck, das muss irgendwas mit einer äußeren Handlung zu tun haben. Ja? Also das findet man jedenfalls unter dem Thema Anbetung. Aber gehen wir direkt mal rein in die Begriffserklärung von Anbetung. Anbeten oder Anbetung bedeutet eigentlich in der Grundbedeutung erst einmal huldigen. Das ist vielleicht noch ein altmodisches Wort, aber vielleicht noch besser zu verstehen, sich vor jemanden niederwerfen. Als der Jesus auf dem See war und den Sturm bedrohte, und der Sturm auch tatsächlich ganz ruhig wurde, da fielen auf einmal die Jünger vor dem Herrn Jesus zu Boden. Da habe ich schon manches Mal gedacht, das war die erste Anbetungsstunde im Neuen Testament. Ja. Das ist im Wesentlichen erstmal das, was Anbetung bedeutet, dass man sich niederwirft vor einem anderen. Oder als die Ruth, vielleicht kennt ihr die Geschichte von Ruth und Boas, wo die Ruth vor dem Boas niederfällt und diesem Boas dankt und fragt, womit habe ich das verdient? Womit habe ich diese Gnade verdient? Ja, die der Boas ihr zuteil werden ließ. Und der Boas ist ja ein schönes Bild von dem Herrn Jesus. Also sich vor jemanden niederwerfen, das ist die Grundbedeutung von diesem Wort. Und wo kommt das jetzt zum ersten Mal vor? Bitte? Jakob und Isaak fast. Das ist noch ein zweiten Versuch. Einer war richtig. Und wer noch? Wer war der Vater? Der Abraham. Ja. Bei Abraham, aber ist das wirklich wahr, was die Miri sagt? Das Wort anbeten, kommt das da zum ersten Mal vor? Jetzt schlagt mal 1. Mose. Weiß jemand, was ich jetzt sagen will? 1. Mose was? Nein. Nein. Ihr wollt ja was lernen, ja? Deswegen seid ihr ja hierher gekommen. Da heißt es in 1. Mose 18. Vers 2. Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm, also vor dem Abraham, und als er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und beugte sich nieder zur Erde. Also da kommt eigentlich dieses Wort, was im Hebräischen Schacha bedeutet, da kommt das zum ersten Mal vor, aber eben nicht als das Wort anbeten. Und deswegen ist es schon nicht ganz verkehrt, wenn wir sagen, dass das erste Vorkommen, wo wirklich in der deutschen Übersetzung das Wort anbeten vorkommt, das ist tatsächlich 1. Mose 22. Und da geht es um die Opferung von Isaak, wo Abraham seinen Sohn opfert. Und ich glaube, und das ist auch so ein Grundprinzip, was ihr euch gut merken könnt, da, wo ein Wort zum ersten Mal taucht, das ist oft ganz wichtig, um die Bedeutung des Wortes zu verstehen, den Inhalt dieses Wortes zu verstehen. Das kann man an vielen Beispielen, könnte man das nachweisen. Und hier haben wir also, zumindest in der deutschen Übersetzung, mal das erste Vorkommen. Und wir haben hier tatsächlich etwas, und das ist mir auch erst jetzt in der Vorbereitung eigentlich nochmal so richtig deutlich geworden, eine Anleitung dazu, ein richtig gehendes Lehrstück dafür, was Anbetung ist. Und es ist sehr interessant, sich da mal mit auseinanderzusetzen und mal unter diesem Aspekt das 22. Kapitel zu lesen. Denn blättert jetzt mal weiter, ihr habt es ja gerade aufgeschlagen gehabt. Es geht tatsächlich darum, in Vers 5, Machen wir erstmal den Vers 1. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott Abraham prüfte, und er sprach zu ihm: Abraham. Und er sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich sagen werde. Und jetzt kommt's: Und Abraham stand früh morgens auf und sattelte seinen Esel und nahm mit sich zwei von seinen Knaben und Isaak, seinen Sohn. Und er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und zog hin an den Ort, den Gott ihm gesagt hat. Also jetzt stellt euch das mal vor, geht mal in diese Situation mit rein. Da ist der Vater, der hat ein Gespräch mit Gott, und Gott verlangt von ihm: Nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Übrigens kommt das Wort Liebe hier auch zum ersten Mal vor. Also die Bedeutung von Liebe, die erste, tiefste Bedeutung von Liebe ist eine Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. Und in dieser Szene sagt der Abraham nicht: Ah Gott, das gut, dass du das sagst, aber ich muss mir das mal überlegen. Und er kommt dann nach einer gewissen Zeit zu der Überzeugung: Ja, okay, also du bist ja Gott und ich nur ein kleiner Mensch, also ich mach das. Ja? Nein, der Abraham hier steht und er sattelte seinen Esel und machte sich früh morgens auf. Also das Erste, was wir aus diesem Lehrstück lernen können, ist Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Und dann kommt diese Stelle in Vers 5, ich lese am Vers 4 weiter: Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne, und Abraham sprach zu seinem Knaben: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren. Also hier geht es direkt um Anbetung. Also es ist nicht nur so, dass hier das Wort mal einmal zum ersten Mal vorkommt. Nein, das Ganze, was wir hier finden, ist ein Lehrstück dafür, was Anbetung ist. Und wenn wir allein diese Geschichte mal betrachten, also genauer betrachten würden, wofür wir jetzt nicht die Zeit haben, dann sehen wir aber, und das vergleichen mit dem, was heute Anbetung genannt wird, dann erkennt man darin auch einen großen Unterschied. Denn diese Anleitung sagt nicht nur, dass ein gewisser Gehorsam damit verbunden ist, sondern eben auch, dass damit Kosten verbunden sind. Ein Gott Anbetung zu bringen, kostet etwas. Ja, jetzt sagst du, ja wieso, jetzt muss ich was von mir aus bringen, damit ich Gott zufrieden stelle? Nein, so ist das nicht. Wir bringen nicht etwas von uns selbst, sondern wir bringen etwas von dem, was Gott uns gegeben hat. Der Isaak wurde dem Abraham von Gott geschenkt. Und das brachte er Gott. Wir bringen also etwas, und das ist für die Anbetung sehr wichtig, dass wir das, was wir bringen, das muss uns was gekostet haben. Das muss das Beste sein. Dass, wenn wir ein Brandopfer bringen, nach 3. Mose 1, dann heißt es: Es musste etwas sein ohne Fehl. Da ging einer durch seine Herden und hat gesagt nicht: Ach ja gut, das kann ich nicht mehr gebrauchen, das ist sowieso schon krank, ja, das kann ich mal auf den Opferaltar legen. Nein, der ist da durchgegangen, der ein Opfer bringen wollte, freiwillig bringen wollte, und hat gesagt: Mensch, Gott hat so viel für mich getan. Er hat mich gerettet, er hat mir die Sünden vergeben. Es ist alles gut gemacht worden. Und jetzt, was bleibt mir jetzt? Jetzt will ich das Beste bringen, was ich habe. Ich will das Beste bringen, das ist Hingabe. Ja? Ich möchte alles hingeben für den, den ich anbete. Also das ist ein zweiter wichtiger Punkt, dass wir sagen, dass es muss uns was kosten. Und darf ich das mal praktisch anwenden auf uns? Auch unsere Anbetung muss uns was kosten. Und da meine ich nicht unbedingt Geld mit, sondern ich meine damit, dass wir wirklich mal uns das anschauen, was Gott uns denn geschenkt hat in dem Herrn Jesus. Was hat Gott denn in uns hineingelegt, was wir ihm bringen? Wir bringen doch nicht uns selbst, sondern wir bringen etwas, was Gott in uns zuvor hineingelegt hat. Das ist Anbetung. Und beschäftigen wir uns wirklich in der Woche mit dem Herrn Jesus, dass wir wirklich sagen können, Gott, ich komme zu dir und ich bringe dir das Beste, was ich habe. Ich bringe dir nicht das, was ich noch gerade eben am Samstag nach dem Film übrig hatte, um mich damit zu beschäftigen, sondern ich bringe dir das Beste meiner Zeit. Ich habe mich morgens früh hingesetzt und habe mich mit dir beschäftigt. Denkt nicht, ich mache das jetzt alles hier so, ja? Aber ich sage euch, das, als ich das mir wieder neu hier überlegt habe, ich gesagt, ich muss eigentlich mich wieder viel mehr in der Woche allein mit der Person des Herrn Jesus und seinem Werk beschäftigen, damit ich wirklich sagen kann am Sonntag, ich habe versucht, Gott, dir das Beste zu geben und nicht das, was vom Tage übrig geblieben ist. Also Gehorsam, Kosten und das hat einen Wert. Der ganze Wert dieses Opfers liegt in der Person des Herrn Jesus oder in diesem Opfer, was dort gebracht worden ist. Das war das Wertvollste, was Abraham hatte, den einzigen, den du lieb hast. Das ist der ganze Wert, liegt in dem Opfer, nicht in dem, was wir tun. Und das Schöne ist, ich möchte nicht sagen, dass das jetzt direkt zu der Anbetung gehört, aber ich finde es so schön, dass in dem Rahmen dieser Anleitung, diesem Lehrstück zur Anbetung, am Ende, als der Abraham bereit war, seinen Sohn zu opfern, dann endet die Geschichte damit, dass Abraham ohne Ende gesegnet wurde. In deinem Namen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ich möchte dich vermehren, so wie die Sterne an Zahl sind und der Sand des Meeres ist. Das ist der Segen. Also das ist ein Lehrstück für die Anbetung. Und es ist auch mal interessant zu fragen, was fehlte hier eigentlich? Was fehlte hier, was in vielen Anbetungszeiten und Lobpreiszeiten gemacht wird? Was fehlt hier? In diesem Lehrstück der Anbetung. Gut ausgedrückt. Das große Tamtam drumherum fehlte tatsächlich. Aber es fehlte noch etwas. Es fehlte das erhebende Gefühl. Oder glauben wir, dass der Abraham ein sehr erhebendes Gefühl hatte, als er seinen Sohn auf den Altar legte? Aber das gerade, ich sage nicht, dass wir in der Anbetung kein erhebendes Gefühl haben dürfen. Ja, nicht immer den Umkehrschluss aus solchen Äußerungen ziehen. Ich möchte nur die Bedeutung klar machen, dass diese Dinge aber heute im Vordergrund und im Fokus stehen bei vielen Lobpreis- und Anbetungsstunden. So, jetzt kommen wir zum Neuen Testament und wir haben dieses Wort huldigen, proskyneo im Griechischen jetzt diesmal. Sie huldigten ihm, das haben wir, das Wort in Matthäus 2, Vers 11. Dann haben wir, sie warfen sich vor ihm nieder. Das ist, was ich soeben erzählte, als der Sturm gestillt wurde von dem Herrn. Und dann jetzt, das ist jetzt das Interessante, dass in Johannes 4, Vers 23, es heißt, in Geist und Wahrheit anbeten. Und da ist auch wieder das gleiche griechische Wort. Also das Wort, was für huldigen oder sich niederwerfen benutzt wird, ist das gleiche Wort, was Johannes benutzt in Johannes 4, Vers 23, in Geist und Wahrheit anzubeten. Also das ist etwas, was wir als Begriffsbestimmung erstmal vorneweg verstehen sollten, dass wir es hier mit einem sich niederwerfen und einer Anbetung, also mit der Anbetung, Huldigung zu tun haben. Jetzt möchte ich mal nur, das werde ich jetzt nicht lange drauf eingehen, das könnt ihr euch dann hinterher nochmal in der Folie angucken. Ich möchte nur noch einen Satz zu der Priorität sagen, die wir der Anbetung beimessen sollten. Einmal natürlich im Blick auf die Ewigkeit, also wir finden im Neuen Testament nicht so viel dieses Wort Anbetung oder Anbeten. Ja? Das kommt gar nicht so oft vor. Aber im Blick auf die Ewigkeit kommt es eben sehr deutlich vor in der Offenbarung. Und also wir haben ja wirklich hier nur so eine ganz klitzekleine Zeit gemeinsam auf der Erde, ja? Aber die ganze Ewigkeit, wenn wir überhaupt was wissen von der Ewigkeit, dann wissen wir, dass wir dort vor dem Lamme anbeten werden. Also solch eine Bedeutung hat die Anbetung in Gottes Augen. Ja, dieses kleine, das hatte mal einer so schön gemacht, ja, der hat ein ganz langes Seil genommen, ja, das war ganz lang und hat dann das Ende von dem Seil genommen und hat gesagt, guck mal hier, da ging das bis da, ne, und dieses kleine Stück, das ist dein Leben. Und das ist die Ewigkeit, ja. Und wir beschränken uns oft hier nur auf diese kleine Zeit, die wir hier auf der Erde haben und vergessen, was eigentlich Bedeutung haben wird, eine ganze Ewigkeit lang. Also das zeigt ein bisschen die Priorität. Auch die Geschichte in Bethanien, wo die Maria wird es wohl gewesen sein, dieses Alabasterfläschchen mit sehr kostbarer Nade dort über den Herrn ausgießt und die Jünger einfach nur sagen, wozu diese Verschwendung? Wozu diese Verschwendung? Damit hätte man doch ein gutes Werk tun können. Das hätte man doch den Armen geben können. Und der Jesus sagt an der Stelle, als aber Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen, was macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Denn sie hat ein gutes, und jetzt unterstreicht euch das bitte, gutes Werk getan. Wollt ihr ein gutes Werk tun? Ja, das wollen ja viele Leute immer, gute Werke tun, ja. Good deeds, ich lerne gerade Englisch, ja. Gute Taten tun, dann hat die Maria hier ein sehr gutes Werk getan. Das war besser als jetzt das den Armen zu geben. Also das mal nur als Priorität, was die Anbetung, welchen Wert der Herr Jesus der Anbetung beimisst. Und da haben wir wieder das gleiche Prinzip. Sie hat eine sehr kostbare Nadel gebracht, die so, was ein ganzer Jahresunterhalt für eine Person war. Also ein ganz, also das, da haben wir wieder die Anleitung, ja. Das muss was kosten. Das hat dieser Maria was gekostet. Sie hat gesagt, das möchte ich alles geben für ihn. Das ist Anbetung. Und das finden wir auch wieder im Neuen Testament. Ich möchte ausgewogen sein bei dieser ganzen Frage, denn auch wenn wir gleich sehen werden, oder wir haben es ja schon gelesen, in Johannes 4 heißt es, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter, Johannes 4, Vers 23. Aber der Jesus, als er gekommen ist, von ihm heißt es, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Der Vater aber, der sucht solche als seine Anbeter. Also bevor der Herr Jesus nicht welche gesucht hat, um sie zu erretten, konnte dem Vater auch keine zugeführt werden, die ihn anbeten können. Also die Grundlage für die Anbetung war, dass der Sohn gesucht hat, verlorene Menschen gesucht hat. Wofür? Damit er dem Vater Anbeter zuführen konnte. Interessant fand ich bei der ganzen Beschäftigung, wie gesagt, dass im Neuen Testament das Wort Anbetung kaum vorkommt. Und ich glaube, wir werden gleich noch erkennen, warum das so ist. Noch was unter Sonstiges finde ich interessant. Ich meine, ich möchte jetzt mal nicht Christoph und Katharina damit so ansprechen, sondern eher euch alle anderen. Ja, einen Gleichgestellten, den können wir, also von Mensch zu Mensch meine ich, ja, den können wir loben. Ja, ich kann meine Kinder loben. Ich kann sie auch für das, was sie tun, preisen. Ich kann auch ihnen danken. Aber ich werde sie nicht anbeten. Deswegen habe ich euch ein bisschen ausgenommen. Ihr seid jetzt noch jung verheiratet, wenn du von deiner Lieben sie anbetest. Das wird sich auch irgendwann geben. Es wird nüchterner werden, aber nicht, das kann durchaus auch sehr schön sein. Also das will ich damit nicht sagen. Aber wir verstehen, was damit gemeint ist, oder? Ja, Anbetung, das ist was anderes. Wir fallen nicht vor einem Menschen nieder, aber vor Gott, vor dem großen Gott können wir niederfallen. Deswegen ist eben Lobpreis sicherlich ein Teil, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das gar nichts mit Anbetung zu tun hat. Ich möchte da auch nicht zu dogmatisch sein. Aber es geht deutlich, Anbetung geht deutlich weiter an der Stelle. So, und jetzt müssen wir uns einen gewissen Schlüssel besorgen. Was bedeutet jetzt Anbetung? Und jetzt wollen wir uns mal einen Schlüssel für das ganze Thema holen. Die Opfer stehen im Alten Testament mit der Anbetung in Verbindung. Das haben wir gerade in der Geschichte von dem von Abraham und Isaak gesehen, dass das Wort Anbetung sofort mit diesem gewaltigen Opfer, was Abraham bereit war zu geben, in Verbindung stand. Ich aber und der Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten. Und das bedeutete, er sollte geopfert werden, der Isaak. Und es gibt noch andere Stellen in 5. Mose 26, wo es heißt, und du sollst sie, die Erstlinge, vor dem Herrn, deinem Gott, niederlegen und anbeten. Auch da geht es um das Opfer der Erstlinge. Dann geht es in 2. Könige 17 darum, und den sollt ihr anbeten und ihm opfern. Da wird also auch das Wort wieder steht in Verbindung mit Opfern. Und in 2. Könige 18 heißt es einmal, ich habe jetzt nur ein paar rausgenommen, vor diesem Altar sollt ihr anbeten in Jerusalem. Und der Altar ist natürlich hier immer in Verbindung, auf dem Altar wurden immer Opfer gebracht. Also die Anbetung steht mit den Opfern in Verbindung. Mit dem, dass ein Tier getötet wird und für Gott geopfert wird, dargebracht wird. So, und jetzt kommen wir mit dem Wissen, kommen wir jetzt zum Neuen Testament. Denn wir wollen ja verstehen, was in Johannes 4 gemeint ist, wenn die Frau sagt, wo soll ich denn jetzt Anbetung bringen? Was hat die Frau eigentlich gemeint mit Anbetung? Und hier heißt es in Johannes 4, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter, also jetzt wissen wir aus dem Alten Testament, denn das war ja eine Jüdin, ja, eine Jüdin, nicht eine Israelitin war es, ja, die gehörte zu Samaria, zu dem Nordreich. Sie waren gewohnt, Opfer zu bringen. Ein Anbeter war für diese Frau jemand, der ein Opfer brachte. Also da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Mit diesem Dienst im Tempel stand das Opfern in Verbindung. Also sie fragte, wir sagen hier am Gerizim in Samaria und ihr sagt in Jerusalem. Was ist jetzt der richtige Ort? Wo müssen wir hingehen, wenn ich ein Opfer bringen will? Sag mir, wo muss ich hingehen, um ein Opfer zu bringen? Wenn ich gesündigt habe, wo soll ich hingehen, um mein Sündopfer zu bringen? Also sie brachte das sehr deutlich mit den Opfern in Verbindung, die Anbetung. Und jetzt kommen wir zum Neuen Testament, also ins tiefe Neue Testament von Petrus. Ja, 1. Petrus, schon ziemlich weit am Ende, 2, Vers 5. Werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, als ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Also da war eben nicht mehr der Tempel, sondern es war ein geistliches Haus. Es waren nicht mehr die buchstäblichen Priester, sondern es war eine heilige Priesterschaft. Und es waren jetzt nicht mehr Opfer aus materielle Opfer, sondern es waren geistliche Schlachtopfer. Da steht wieder das mit in Verbindung, dass die Priester, die ja eigentlich Opfer brachten, also ein Tier, was getötet werden musste, und das wurde Gott dargebracht. Und so sollten die Christen jetzt nicht materielle Opfer bringen und sie sollten auch nicht Priester mit tollen Gewändern sein, sondern sie waren heilige Priester, sie sollten in einem geistlichen Haus sein und sollten geistliche Schlachtopfer bringen. Also hier haben wir genau diese Verbindung damit, dass Anbetung zutiefst etwas damit ist, mit dem Opfer in Verbindung steht. Und das müssen wir begreifen. Und das ist gar nicht so schwer. Und wenn wir das begriffen haben, dann fragen wir nämlich zum Beispiel nicht am Sonntagmorgen, ja, warum müssen wir uns immer nur mit den Leiden des Herrn beschäftigen? Das zieht uns doch immer alle nach unten. Wenn wir den Gedanken verstehen, dass Anbetung zuerst etwas zutiefst damit zu tun hat, dass da jemand ein Opfer gebracht hat, dass da jemand in den Tod gehen musste und dass das ein Wohlgeruch war für Gott, ein lieblicher Geruch war, 3. Mose 1, dann werden wir in dem Tod des Herrn Jesus alle Schönheiten finden, die wir uns vorstellen können. Dann meine ich wieder nicht, dass man nicht auch mal das Leben des Herrn Jesus sich anschauen kann. Denn das Speisopfer spricht eben nicht von, dass da ein Tier getötet worden ist, sondern dass da Speisen dargebracht worden sind. Ein Speisopfer, das spricht gerade von dem Leben. Und da dürfen wir uns auch natürlich mit dem Leben des Herrn Jesus beschäftigen. Und wir dürfen uns auch mal mit der Auferstehung beschäftigen und danken dafür, dass wir reich gesegnet worden sind. Aber dass der Kern der Sache ist, dass da ein Opfer geschehen ist. Und deswegen sagt der Korintherbrief ja nebenbei auch, dass wir den Tod des Herrn verkündigen und nicht seine Auferstehung. Und auch nicht sein Leben verkündigen. Denn dann sein Leben konnte uns gar nicht retten. So heilig und wunderbar und herrlich es für Gott gewesen ist und zum Wohlgefallen Gottes gewesen ist. Aber sein Leben konnte uns nicht retten. Deswegen verkündigen wir den Tod des Herrn Jesus. Und dann haben wir noch im Hebräerbrief diese enge Verbindung von dem Opfer und das Loben, das Anbeten, dass wir durch ihn nun lasst uns stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also auch das Neue Testament macht uns jetzt, also sowohl der Petrus auf der einen Seite als auch der Paulus auf der anderen Seite, legen diese enge Verbindung zwischen dem Opfern und der Anbetung, dem Loben und der Frucht der Lippen. Und das findet ihr auch in 1. Korinther 10 im Übrigen, wo es um den Tisch des Herrn geht. Da geht es um den Tisch des Herrn. Der wird im Alten Testament, wird der Altar, wo das Opfer gebracht wurde, wird dreimal der Tisch des Herrn genannt. Also Paulus macht diese Verbindung, pass mal auf, das ist der Tisch des Herrn für euch, ja. Aber ich erinnere euch daran, wenn ihr jetzt Anbetung bringt, dann hat das was mit dem Altar zu tun. Das ist das Thema, was der Paulus dann vorgibt damit. Und deswegen, jetzt kommen wir dahin, dass es gar nicht so wichtig ist, dass wir im Neuen Testament viel Anleitung darüber bekommen, über das Thema, was wir dann in der Sonntagsmorgenstunde vor uns haben. Denn wir haben im Alten Testament, wenn wir uns die Opfer anschauen, lest nur 3. Mose 1 bis 3. Mose 6, da haben wir das Brandopfer, das Friedensopfer, das Speisopfer, das Sündopfer, das Schuldopfer. Alle Dinge werden da in einer Tiefe erklärt, wo wir uns fragen, warum musste das so genau beschrieben werden? Und die Israeliten, wenn ich Israelit gewesen wäre, hätte ich gedacht, was soll ich denn damit? Ja? So genau das beschrieben zu finden, was ist das, was soll das? Hat Gott jetzt wirklich Freude daran, dass da so ein Tier im Brand aufgeht und das, was für uns eigentlich eklig riecht, hat er jetzt da große Freude dran? Ja, wir wissen heute, was das für eine Bedeutung hat. Und wenn wir uns diese Dinge anschauen in ihrer Tiefe, was mit diesen Opfertieren geschehen sollten, und das müssen wir auch zu einem anderen Zeitpunkt mal machen, dann ist das herrlich, was wir für Schönheiten in dem Opfer des Herrn Jesus finden. Und da haben wir ein zweites Lehrstück für christliche Anbetung. Deswegen brauchen wir das im Neuen Testament gar nicht. Paulus braucht nur die Verbindung zu legen, oder Petrus, zu den Opfern im Alten Testament. Und dann haben wir auf einmal eine Fülle von Informationen über dieses großartige Werk des Herrn Jesus. Ach, das ist doch herrlich, wenn wir das wieder neu uns erarbeiten, was der Herr Jesus dort für uns getan hat. Und wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, das 3. Buch Mose ist dann eine schöne Anleitung für den neutestamentlichen Opferdienst. Ach, das ist eigentlich sehr schön, was jetzt hier, ich möchte das gar nicht so alles im Einzelnen machen, aber ich habe hier so ein paar Bibelstellen rausgesucht, was zum Beispiel das Brandopfer, was das für eine Bedeutung für Gott hat. Das Brandopfer war das Opfer, was ganz für Gott da war. Und da gibt es das in 3. Mose 6, das Gesetz vom Brandopfer. Und das ist so schön, das zu lesen, wie Gott da dieses Brandopfer hat und wie er dafür sorgt, dass das am Morgen aufgelegt wird und dann über den ganzen Tag in Brand gehalten wird und dann am Abend wird wieder ein Opfer gebracht und dann sollte das Feuer nicht erlöschen, sondern es sollte kontinuierlich immer etwas aufsteigen zu Gott. Und so wichtig war Gott, dass stets Gott ein Opfer des Lobes haben wollte. Das sollte den ganzen Tag übergehen. Hier steht einmal, es soll nicht erlöschen. Im Psalm 34, Vers 1 heißt es, den Herrn will ich preisen, alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Ich will dich erheben, mein Gott, du mein König, und deinen Namen preisen immer und ewiglich. Ja, wie sollen wir das denn machen? Ja, aber auch das Neue Testament heißt es in Hebräer 13, Vers 15, dass wir stets ein Opfer des Lobes darbringen sollen. Nicht nur am Sonntag, ja, sondern wir sollen stets ein Opfer des Lobes darbringen. Und Römer 12, Vers 1 heißt es, dass wir unsere Leiber, unser Leben als ein lebendiges Schlachtopfer unserem Gott hingeben sollen. Das ist 24 Stunden Gottesdienst. Also es gibt nicht nur 24 Stunden Tankstellen und 24 Stunden McDonald's, ja, sondern es gibt auch 24 Stunden Anbetung. Oder zumindest Hingabe, ja. Wollen wir uns darauf einigen? Uns hinzugeben, so wie das Brandopfer ganz für Gott da gewesen ist. Und das war jetzt nur ein Beispiel von diesen vielen Dingen, die uns das Alte Testament, wie uns Dritte Mose, uns gewisse Dinge lehren kann, von dem, was wir auch im Neuen Testament finden. Also ich hoffe, dass wir hier den Schlüssel gefunden haben. Jetzt kommen wir näher dran, was ist jetzt nun der Inhalt unserer Gebete, was ist eben der Inhalt unserer Lieder, was ist der Inhalt unserer Anbetungsstunden, und das müssen wir uns auch weiter erarbeiten. Erstmal möchte ich die Frage nochmal weiter stellen, welche Anbetung nimmt also jetzt Gott an? Das ist jetzt die nächste Frage, die wir uns vornehmen wollen. Also wie sieht nun Gott annehmbare Anbetung aus? Ist das vielleicht eine unberechtigte Frage, könntest du jetzt sagen? Ja, Moment mal, also Gott wird alles annehmen, was ich ihm gebe. Soll auch froh sein, wenn ich ihm Anbetung bringe. Ja, könnte man ja sagen. Wir haben schon mal auf Sonntwörz eine E-Mail gekriegt, wo jemand uns geschrieben hat, ja, Mensch, das Hauptsache, es kommt aus dem Herzen, kann auch Gott zufrieden sein mit allem, was wir ihm anbieten, ja. Also wenn ich genau weiß, meine Frau mag Moncherie, ja, und ich kaufe ihr, eine Milka-Schokolade oder sowas, ja, dann sage ich, soll sie doch froh sein, dass ich hier was gekauft habe, ja. Das würden wir doch nie machen, ja, würde ich doch Moncherie kaufen, ja. Also, aber wir haben, das ist immer das Schöne, ja, wir haben eine Bibelstelle dafür. Es gibt etwas, was Gott wohlangenehm sein soll. Gott sucht nach etwas, was wohlangenehm für ihn ist. Werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen, geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Gott wohlangenehm, darum geht es. Dass wir etwas bringen, was wohlangenehm ist. Und deswegen ist das auch so wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Dass wir uns nicht einfach sagen, ja, soll doch Gott zufrieden sein mit dem, was wir ihm bringen. Sondern wir fragen danach, Gott, wie soll das denn jetzt aussehen? Gott, ich möchte dir einfach meinen Dank bringen, meine Hingabe bringen, aber wie soll ich das denn tun? Das können wir uns doch nicht aussuchen. Wir haben doch gerade gelesen, die Gott anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Müssen. Da steht nicht, die können sich aussuchen, wie sie Gott in Geist und Wahrheit anbeten, sondern die müssen das so tun. Und dieser Frage gehen wir auch nach. Und dann wollen wir nicht zuerst die Väter fragen, und ne, so wie die Frau am Jakobsbrunnen, unsere Väter haben aber auf diesem Berg. Und wir fragen auch nicht zuerst, ja, ihr sagt, was sagt ihr denn? Ja? Sondern wir wollen die Schrift befragen. Natürlich können wir auch mal die Väter fragen und auch mal Gaben fragen, wo wir Vertrauen zu haben, wo wir wissen, das sind vertrauenswürdige Leute, die uns das Wort Gottes gebracht haben. Die können wir natürlich mal befragen. Aber zuerst wollen wir wissen, was in Gottes Wort steht. Und wir wollen, wenn wir die Väter befragen, immer wissen, steht das mit dem Wort in Übereinstimmung. Denn die Väter waren hier nicht die Garantie. Hier habe ich es geschrieben, die Väter sind keine Garantie gewesen. Sie hat gesagt, naja, die einen Väter und die anderen Väter, aber beide hatten jetzt Unrecht. Jetzt kommt nämlich was Neues. Und allein Aufrichtigkeit war bei ihr jetzt auch keine Garantie, dass es richtig macht. Sondern sie brauchte eine Offenbarung von Gott. Anbetung hat auch immer was damit zu tun, dass wir eine Offenbarung brauchen von Gott. Und es war damals eine Offenbarung von Gott, dass Gott gesagt hat, ich erwähle Jerusalem. Er hat eben gesagt, ich erwähle nicht Samaria, ich erwähle nicht Gerizim, sondern ich erwähle Jerusalem. Das war eine Offenbarung Gottes. Und das war der richtige Ort. Deswegen sagt der Herr Jesus, wir wissen was. Da sagt er hier, wir, die wir hier in Jerusalem, wir wissen was. Denn wir haben eine Offenbarung Gottes im Alten Testament gehabt, dass Gott hier wohnt und hier möchte er gerne, dass die Opfer gebracht werden. Und der Jesus sagt zu den Samaritern, ihr wisst nicht, ja. Sie wissen nicht was. Ja, das ist ein komischer Ausdruck da, ja. Aber das ist damit gemeint. Wir brauchen eine Offenbarung. Und jetzt kommt eben diese Offenbarung. Es kommt die Stunde und ist jetzt. Und jetzt kommt eine ganz neue Offenbarung, die damit verbunden ist. Und da werden wir 5 Punkte finden. Einmal werden wir die Voraussetzung haben in Johannes 3, da gehe ich nicht drauf ein. Da wissen wir, dass es dort diesen wunderschönen Vers gibt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Und die Grundlage dafür war, dass man ewiges Leben bekommt, dass so wie die Schlange in der Wüste erhöht werden musste, also muss der Christus erhöht werden. Das ist die Grundlage dafür, dass es in Kapitel 4 dann heißen kann, dass der Vater Anbeter sucht. Das Kapitel 3 ist die Grundlage dafür, was wir in Kapitel 4 dann finden. Und die Grundlage ist das Opfer des Herrn Jesus, ist die Erhöhung des Herrn am Kreuz. Das ist die Grundlage für die Anbetung, die wir dann in Kapitel 4 finden. Und wir finden dann eben, die Anbetung wurde gänzlich verändert. Die Anbetung im Alten Testament war ein Schatten. Die Anbetung des Vaters ist durch den Sohn, oder es wird eben der Vater vor allen Dingen angebetet, die Anbetung an einem neuen Ort und die Anbetung dessen, was Gott von sich offenbart. Das müssen wir uns jetzt noch genauer ansehen. Das wird eine Aufgabe. Okay, also das Erste, das ist, denke ich, sehr klar. Es kommt die Stunde und ist jetzt. Die Anbetung Gottes sollte jetzt verändert werden. Der Herr Jesus sagt eben jetzt an diesem Punkt, pass mal auf, du hast jetzt gerade davon gesprochen, unsere Väter haben da angebetet und die haben da angebetet. Und der Herr Jesus sagt, übergeht das jetzt alles. Er sagt jetzt nicht, ja, Jerusalem ist das Richtige, so wird es auch weiter geschehen. Oder es wird einfach nur andere Orte geben, die sichtbar wären oder sowas, sondern er verändert jetzt den Ort der Anbetung. Das ist schon etwas, ein gewaltiger Einschnitt. Das ist der Wechsel der Haushaltung, die wir jetzt hier vor uns haben. Es kommt die Stunde und ist jetzt. Er bringt etwas völlig Neues und er verschiebt jetzt letztendlich das, was früher alles äußerlich war, auf das, was wirklich das Innere ist, das Wesen, das Innere gewesen ist. Und wir haben natürlich hier eine Übergangszeit, ne? Es kommt die Stunde und ist jetzt. Ja? Also sie kommt und ist jetzt, also das ist eine Übergangszeit, in der wir uns jetzt hier befinden. Aber ich finde das so schön, der Herr hat nicht alle Geheimnisse offenbart. Wir werden das gleich noch in der zweiten Stunde hören, dass der Herr Jesus das Geheimnis des Christus, also sein tiefstes Geheimnis, nicht selber geoffenbart hat. Aber das, was hier steht, diese neue Haushaltung, hat er eingeführt. Da hat er uns gesagt, passt auf, es kommt eine neue Zeit. Vergesst jetzt mal, was da hinten ist. Es kommt etwas völlig Neues. Deswegen ist die Argumentationsweise mit dem Alten Testament in diesen Worship-Events nicht die richtige Argumentation. Da muss man anders argumentieren, wenn man das schon gerne durchziehen möchte. Ja? Mit dem Alten Testament das zu belegen, ist eben sehr schwach. Der zweite Punkt, also ihr seht vielleicht ganz schwach hier oben, das ist 1, 2, 3, 4, 5 und ich habe immer das in rot gemacht, damit wir gerade sehen, wo wir sind. Da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Die wahrhaftigen. Also wenn etwas wahrhaftig ist, dann muss das, was davor war, wohl nicht so wahrhaftig gewesen sein. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das nicht der Wahrheit entsprach, was Gott im Alten Testament geschenkt hat, aber es war nur ein Schatten. Es war noch nicht das Letzte, was Gott offenbaren wollte. Es war ein Schatten. Und so wie das ist, wenn ich jetzt, die Kinder machen das so gerne, die fangen dann den Schatten von irgendjemanden und dann trampeln sie da drauf rum. Ja, aber das hat keine Substanz. Ja, es ist nur ein Schatten. Aber es ist ein Abbild. Es ist so ein ganz treues Abbild von dem, der dort steht. Ja, ganz treu ist manchmal nicht, je nachdem ist der auf einmal größer und kleiner und so weiter. Ja, das kennen wir schon. Ja, deswegen, das Neue hat auch Dinge, die im Alten gar nicht so gut sichtbar waren. Aber wir können aus diesen alten Dingen, aus diesen Schatten lernen. Jetzt kommt das Wahrhaftige. Das, was vorher war, war ein Schatten. Also Christus war eben noch nicht da. Ja, und diese ganzen Dinge, mit dem dritten Buch Mose, diese ganzen Opfer, die konnten überhaupt noch nicht, man konnte das gar nicht verstehen, wofür ist das denn eigentlich? So, aber jetzt kam die Zeit des Wahrhaftigen. Jetzt kam die Zeit, wo man verstehen konnte, was in 3. Mose 1 bis 6 mit den Opfern wirklich gemeint war. Bis dahin war das verdeckt gewesen, was das wirklich, die wirkliche Bedeutung dieser ganzen unzähligen Millionen von Opfertieren war. Jetzt kommt das Wahrhaftige. Und das Schöne ist, es ist das Endgültige. Wir brauchen jetzt nicht zu denken, naja, da hat Gott da was gemacht und dann hat das verändert und jetzt wird das nochmal wieder verändern für uns oder sowas. Ja. Es ist endgültig. Für unsere Haushaltung ist es endgültig. Es wird natürlich noch eine Veränderung geben im Tausendjährigen Reich, anderes Thema. Aber für unsere Haushaltung gilt, es ist das Endgültige gekommen. Es, so wie im Johannesevangelium steht, ich bin das wahrhaftige Licht oder ich bin das wahrhaftige Brot, ich bin der wahrhaftige Weinstock, ich bin der wahrhaftige Gott. Jetzt ist Gott in seiner Fülle durch Christus geoffenbart worden. Es ist eine gewisse Endgültigkeit damit verbunden, gebracht wird. Ja, also es gibt eine gewisse Endgültigkeit und das sollte uns glücklich machen, ja, dass wir sehen, und das sollte uns auch nicht nur glücklich machen, sondern dankbar machen, wirklich dankbar machen, was Gott in unserer Zeit gewirkt hat. Er hat gesagt, dass wir in der Zeit leben dürfen, nicht in der Zeit des Schattens, ja, wo man Gott noch gar nicht in dieser Fülle und Schönheit und Größe und Herrlichkeit und Majestät sehen konnte. Jetzt leben wir in der Zeit, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Ach, ist das etwas, in welcher einer Zeit leben wir eigentlich? Ja? Ist das nicht großartig? Dürfen wir uns da nicht wieder mal wirklich in Anbetung vor ihm neigen, dass wir in der Zeit geboren worden sind, wo das Wahrhaftige geoffenbart worden ist? Dass die Anbeter den Vater, ja? Wo ist mein Ding? Den Vater anbeten. Ja, das ist ja Vater, das ist ja für uns so selbstverständlich. Ja, Gott ist unser Vater. Ja, die meisten, die jetzt in gläubigen Elternhäusern hier groß geworden sind, ja, das hat man mir immer so beigebracht, das ist mein Vater im Himmel, das ist mein himmlischer Vater. Ja, ja, aber was für ein Vorrecht! Was für ein Vorrecht! Und Gott ist im Alten Testament, da findet ihr einige Stellen, wo von dem Vater die Rede ist, auch von Gott dem Vater, aber nur in der Weise, dass er der Ursprung, die Quelle von dem ist, was geschaffen worden ist. Aber nicht, Gott wurde nicht in dieser Beziehung gekannt als Vater. Keiner der Psalmisten hat gesagt, mein Vater, sondern sie haben Jehova angebetet, gelobt und ihm gedankt. Der Vater war noch nicht geoffenbart. Und jetzt kommt der Herr Jesus und sagt, Vater, Johannes 17, in diesem Gebet von dem Herrn Jesus, wo wir zuhören dürfen, wie der Sohn zum Vater redet. Vater, sagt der Herr Jesus, Vater, die Stunde ist gekommen. Es kommt die Stunde und ist jetzt. Jetzt ist die Stunde gekommen. Vater, die Stunde ist gekommen. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart. Er war also vorher noch nicht geoffenbart. Die du mir aus der Welt gegeben hast. Ist das eine Gnade? Du gehörst zu denen der Name des Vaters geoffenbart worden ist. Matthäus sagt, niemand erkennt den Vater, oder der Jesus sagt das natürlich, niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und wem irgend der Sohn ihn offenbaren wird. Also wenn wir eine Offenbarung vom Vater haben wollen, dann hat das der Sohn in dir gewirkt, weil er wollte, dass du den Vater erkennst. Hast du dem Herrn Jesus dafür mal Dank dargebracht, dass er gewollt hatte, dir den Namen des Vaters zu offenbaren? Herrlich. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Ja, der im Schoß des Vaters sitzt, der kennt den Vater. Der Jesus sagt ja sogar, ich und der Vater sind eins. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, ja? Wer kann den Vater besser sein Herz uns zeigen, als der an dem Herz des Vaters sitzt? Der Johannes hat einmal an dem Herz des Herrn Jesus gesessen, ja? Wie heißt es dort in Johannes 13? Wie heißt es da? Dass er an der Brust Jesu lehnte, oder? ja, an der Brust Jesu lehnte. Und der Johannes, der an der Brust Jesu lehnte, der hat uns den Sohn geoffenbart. Der, der am nächsten an dem Herz des Herrn Jesus dran war, hat uns den Sohn Gottes geoffenbart. Und so hat der, der am nächsten am Vater des Vaters Herz war, uns den Vater geoffenbart. Und alles, was wir an dem Herrn Jesus finden dürfen, das ist ein Kennzeichen des Vaters im Himmel. Was hindert uns daran? Warum sind wir so schwerfällig im Begreifen dieser Sachen? Warum bin ich oft so schwerfällig im Begreifen dieser Dinge? Warum freue ich mich manchmal nicht so darüber, wie ich es jetzt euch predige? Liebt nicht die Welt, sagt Johannes. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Also wenn wir etwas lieben, was in der Welt ist, dann passt mal auf. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Wollen wir den Vater erkennen, dann dürfen wir nicht die Welt lieben. Dann müssen wir das, was in unserem Fleisch ist, verurteilen. Dann müssen wir das, was unsere Augen sehen, im Griff haben. Dann müssen wir das, was aus unserem Herzen kommt, der Hochmut und der Stolz, dann müssen wir ihn immer wieder klein halten und dem Herrn bekennen. Das ist ein Hindernis dafür, den Vater zu erkennen. Das ist doch mal auch eine praktische Frage, die wir uns stellen, dass wir nicht nur sagen, ja, das ist ja schöne Lehre, die du hier bringst, aber wir müssen das doch sehen, wenn ihr jetzt hier sitzt und ihr euch fragt, warum habe ich dann, der Stefan, der redet da so von, warum habe ich nicht so eine Freude darüber? Vielleicht sind das Punkte, wo du mal ansetzen musst. Dir mal die Frage stellen, was hat die Welt noch für eine Bedeutung für mich? Habe ich mir viele Dinge schon so erklärt, dass ich das da gut mit leben kann? Habe ich mich mit der Welt schon so arrangiert, dass ich überhaupt nicht mehr merke, dass es ein Hindernis ist, wirklich den Vater wirklich so zu preisen und zu danken, wie wir es tun sollten? Punkt 4. In Geist. Das ist wirklich ein interessanter Vers. Also die dem Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Also hier steht kein Artikel davor, ne? Also nicht der Geist oder sowas, ja, dann wäre es der Heilige Geist, ja, dann könnte man, so eine Sauerei. Ich kann gerade mal was trinken. Also die in Geist und Wahrheit anbeten werden. Also es heißt hier nicht der Heilige Geist, ja, sondern in Geist. Und das ist so schön zu sehen in dem Zusammenhang, deswegen war mir gerade so wichtig, dass wir das im Zusammenhang lesen. Auf der einen Seite haben wir gesagt, wo soll ich anbeten? Da soll ich da, unsere Väter haben in Samaria angebetet und die anderen haben in Jerusalem angebetet. Wo, Herr, wo sollen wir denn anbeten? Und der Herr hat jetzt nicht gesagt, ich sag dir nicht, wo du anbeten sollst. Der hat gesagt, jetzt zeige ich dir den neuen Ort. Ich zeige dir den neuen Ort, wo du anbeten sollst. Wenn du jetzt die Frage hast, wo soll ich anbeten, und die Frau hatte diese Frage, dann sagt der Herr ihr jetzt im Geist. Im Geist. Es gibt einen neuen Ort, einen geistigen Bereich, da findet die wahre Anbetung statt. Gott ist ein Geist, so heißt es im Vers 24. Gott ist nicht der Heilige Geist, ja, sondern Gott ist ein Geist. Gott ist etwas, den man nicht fassen kann, den man nicht materiell fassen kann. Dieses In-Geist steht eben genau diesen natürlichen Dingen, wie diesem natürlichen Ort in Samaria, diesem natürlichen Ort in Jerusalem, total entgegen. Dieser neue In-Geist steht eben auch diesem Fleischlichen, das haben wir in der letzten Einheit gesehen, den fleischlichen Dingen gegenüber, den natürlichen und äußerlichen Dingen gegenüber. Es ist ein neuer Ort, mit dem wir es hier zu tun haben. Es gibt jetzt geistliche Priester, ein geistliches Haus, geistliche Opfer, einen geistlichen Altar. Wir bringen die Frucht der Lippen, die Opfer des Lobes, wir singen geistliche Lieder. Ja? Das ist jetzt ein neuer Ort. Es hat sich was verändert. Also der Herr geht genau auf die Frage ein, die diese Frau dort hatte. Und zum Zweiten heißt es natürlich, weil eben kein Artikel dasteht, kann man das auch übersetzen, durch den Geist. Und es ist beides, kann man darin sehen. Und das wird uns auch bestätigt durch Philipper 3, Vers 3, wo es heißt, denn wir sind die Beschneidung, das waren die Israeliten, die wir durch den, das war jetzt schon die Anwendung auf die Philipper, die Beschneidung, die wahre Beschneidung waren, eben nicht mit Händen gemacht, die wir durch den Geist Gottes dienen. Und in der Anmerkung heißt es dort, Gottesdienst ausüben. Also jetzt wird eben, es ist eine Anbetung nicht nur in Geist, sondern auch eine Anbetung, die gemacht wird durch den Geist. Die ganze Anbetung findet durch den Heiligen Geist statt. Deswegen finden wir auch im Neuen Testament eben überhaupt keinen Gemeindeleiter oder einen Lobpreisleiter oder irgendwie sowas, sondern weil der Heilige Geist unser Lobpreisleiter ist. Weil der Heilige Geist unser Gemeindeleiter ist, der uns in diese Dinge hineinführt. Der Gottesdienst steht eben deswegen unter der Leitung und der Kraft des Geistes. Also das können wir uns merken zu in Geist, ja, dass wir einen neuen Ort haben, nämlich in Geist, und dass wir eine neue Kraft haben, eine neue Führung, eine neue Leitung haben, in der diese Anbetung stattfinden soll. Wie gesagt, deswegen haben wir kaum Hinweise zu dem neutestamentlichen Gottesdienst, außer in 1. Korinther 14, wo aber gerade durch deutlich wird, dass alles frei ist. Dass wir nichts planen, sondern einfach zusammen sind und einfach den Geist wirken lassen. Und dass der Geist uns so einführt in das, was er möchte. Und das hat so viel zu tun mit dem, was wir in der Woche über gesammelt haben. Deswegen, wenn wir nicht bereit sind, das Beste zu geben und nicht überzeugt sind von dem ganzen Wert des Opfers des Herrn Jesus, dann wird am Sonntag, wenn wir gemeinsame Anbetung bringen, natürlich auch gar nicht so viel da sein. Und das ist vielleicht auch mal die Frage, warum es manchmal nicht so lebendig ist, wie manche sich das gerne wünschen. Das können wir jetzt natürlich übertünchen, indem wir alles organisieren, können wir machen. Aber deswegen wird das Herz, die wahre Anbetung, deswegen kein bisschen besser. Das, was Gott in unseren Herzen sieht, und wenn das Äußere jetzt ganz toll ist, ja, aber es ist nichts in deinem Herzen, dann ist das ist keine wohlangenehme Anbetung. Die wohlangenehme Anbetung ist eben im Geist, das findet in dem unsichtbaren Bereich statt. Und jetzt lasse ich mal noch andere Brüder sprechen, wenn wir auf alttestamentliche Formen zurückgreifen und die christliche Anbetung ihnen angleichen, verlieren wir das Kennzeichen des Christentums. Dann verlieren wir das Kennzeichen des Christentums, nämlich die Anbetung durch den Geist Gottes. Heiko, das Blackburn schreibt, übrigens ein super Buch, also wer das nicht hat, dem fehlt was. Das ist leider, ich kann es nicht verstehen, warum man solche Bücher so unattraktiv aussehen lässt, aber das ist ein sensationelles Buch über wahre Anbetung. Also kann ich jedem empfehlen, im Übrigen auch das von Benedikt Peters, kann man als Studienbuch sehr gut machen, aber das Herz der Anbetung kommt in dem Buch wirklich super zum Ausdruck. Blackburn schreibt, Gottes Auge und Herz ist voller Aufmerksamkeit darauf gerichtet, was in dem Geist der Anbetenden vor sich geht. Und deswegen ist es auch so wichtig und so schön, dass Gott genau sieht, auch in dem Herzen jeder Schwester, die sich vielleicht nicht öffentlich beteiligen kann, nicht nur vielleicht, sondern im Gottesdienst das nicht tun soll, aber Gott sieht, was in dem Herz des Gläubigen vor sich geht. Die Anbetung ist eben nicht zuerst das, was auch von unseren Mündern kommt, sondern das, was in unserem Herzen ist. Die Herrlichkeit des Vaters und die Herrlichkeit des Sohnes sind so groß, dass unsere Herzen zu klein sind, das zu erfassen, was wir sehen. Noch weniger sind wir in der Lage, diese Herrlichkeit in Worte auszudrücken. Und das ist vielleicht auch manchmal, warum es so ruhig ist am Sonntagmorgen. Das muss nicht nur Leere sein. Das kann auch mal einfach sein, dass wir nicht in der Lage sind, diese Herrlichkeiten auszudrücken. Aber wir beten im Geist an. Unsere Anbetung besteht also nicht aus unseren Worten, sondern aus den geistlichen Gefühlen, die aus unseren Herzen heraufsteigen. Habt ihr das gehört? Aus unseren geistlichen Gefühlen. Ich bin keiner, der sagt, Anbetung hat nichts mit unseren Gefühlen zu tun. Und Heikop hat es auch nicht gesagt. Wir mögen mit unseren Lippen melodisch schöne Anbetungslieder singen, aber wenn unser Geist nicht mitgeht, dann ist es keine wohlangenehme Anbetung. Ich muss singen mit dem Geist und mit dem Verstand. Das hat nicht nur Hocking gesagt, sondern auch Paulus in 1. Korinther 14. Zumindest den letzten Satz. Kommen wir zum letzten Punkt. Oh, bin ich ja doch ganz gut durchgekommen. Und können da jetzt noch uns beschäftigen mit dem Punkt in Geist und Wahrheit. Was denkt ihr, was ist in Wahrheit? Was hat jemand eine Idee? In Wahrheit? Anbeten in Wahrheit?
So wie es Gott entspricht.
Wie es Gott entspricht? Miri, was ist Wahrheit? Was verbindest du mit dem Wort Wahrheit?
Sondern wirklich voll dabei zu sein, mit dem ganzen Herzen und nicht so nach dem Motto, ach ja, ich muss ja auch ein bisschen anbeten oder so, sondern eben es wirklich wahrhaft ernst zu meinen.
Das ist eigentlich so, wie David in Psalm 51, wo er sagt, dass Gott gefallen hat an der Wahrheit im Inneren. Das ist so dein Ansatz, ne? Genau. Sehr schön, ja. Ja, genau. Noch jemand was? Wahrheit?
Ja, im Prinzip das, was der Hocking gerade geschrieben hat, ne? Dass man nicht nur schöne Lieder singt, sondern dass man auch vom Verstand her dabei ist.
Ja, genau. Das versteht.
Genau, das versteht.
Genau. Genau. Also was hat Gott von sich geoffenbart? Das ist eine ganz große Frage, wenn es um Wahrheit geht, denn in Wahrheit geht, was kennen wir denn von Gott? Wir können doch nur das anbeten, was Gott von sich geoffenbart hat. Und die Psalmisten haben großartige Anbetung gebracht für das, was sie damals offenbart hatten von Gott. Das ist großartig. Und wenn wir dabei bleiben, stehen bleiben, was die Psalmisten gemacht haben, erkennen wir überhaupt nicht, was Gott uns geoffenbart hat. Gott hat uns ja jetzt eben das Wahrhaftige gezeigt. Nicht nur den Schatten, sondern das Wahrhaftige. Deswegen ist diese Anbetung, die wir bringen, eben geht weit über das hinaus, was im Alten Testament steht. Christus muss der Inhalt sein, denn er ist die Wahrheit. Es heißt doch, kennen wir doch alle, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Herr Jesus ist die Wahrheit. Der Inhalt der Anbetung ist der Herr Jesus. Und wir können diesen Herrn, den wir anbeten, der die Wahrheit ist, nur durch dein Wort ist Wahrheit, durch das Wort der Wahrheit kennenlernen. Deswegen ist es so wichtig in Wahrheit anbeten, dass das, was wir bringen, eben mit der Wahrheit des Wortes Gottes in Übereinstimmung sind, dass wir unsere Gebete, unsere Lieder darauf prüfen, stimmen die auch wirklich mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung ein. Stimmen Sie mit dem, was wir bei Christus gefunden haben, überein. Johannes sagt uns im ersten Brief, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Er hat uns Verständnis gegeben. Wir haben die Salbung des Heiligen und wissen alles. So steht es im Johannesbrief. Er hat uns Verständnis darüber gegeben. Hat er das? Hat er uns nicht so viel Verständnis dafür drüber? Und wir nehmen davon oft keinen Gebrauch. Überprüfen wir durchaus immer mal wieder unser Liedgut. Stimmt das mit dem Wort Gottes überein? Na, wenn da steht in Schuldlos schuldig, ja, er flüstert still und leise, warum bist du fort, mein Gott? Dann steht in der Bibel genau das Gegenteil. Dass er laut schrie. Er ist jetzt nur vielleicht so, ja, ist doch nur eine Kleinigkeit, ja. Ja, aber bitte, es soll doch in Wahrheit sein. Ist das jetzt Wahrheit oder nicht Wahrheit? Das ist doch die Frage. Wenn es nicht Wahrheit ist, ist es Lüge. Oder nicht eine halbe Lüge oder dreiviertel Lüge. Es stimmt einfach nicht. Und wenn wir die Möglichkeit haben, das zu korrigieren, dann können wir es doch korrigieren. Da müssen wir uns doch nicht, brechen wir uns doch keinen ab bei. Aber wir brechen uns doch einen dabei ab. Das ist das Problem, ja. Schlusswort. Gott ist ein Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Müssen. Wir können es uns nicht aussuchen. Unterstreichen wir uns dieses Wort. Wir müssen, das ist das, was wir müssen. Wir müssen sehen, was ist Wahrheit? Was steht mit dem heiligen Wort Gottes in Übereinstimmung? Und das gibt Freude, das gibt Ruhe. Und darüber, dann haben wir auch die Ruhe darüber, dass Gott, so wie im Alten Testament, einen lieblichen Wohlgeruch dabei fand, bei den Brandopfern und Friedensopfern und Sündopfern und so weiter. Er hat einen lieblichen, das war ein lieblicher Geruch für ihn, beim Sündopfer glaube ich nicht, aber es war ein lieblicher Geruch. Und wenn das, was wir bringen, ein lieblicher Geruch sein soll, dann muss es eben mit dieser Wahrheit in Übereinstimmung. Wir können es uns nicht erlauben, darin einfach gleichgültig zu sein und einfach zu sagen, naja, Hauptsache, er hat es gut gemeint. Ja? Das werden wir dann, so Gott will, in einer weiteren Einheit dann miteinander besehen. Gott ist nicht verpflichtet, alles anzunehmen, was wir für Anbetung halten. Fragen?
Ja. Dürfen wir oder können wir, sollen wir auch den Herrn Jesus anbeten?
Ja. Klar sollen wir den Herrn Jesus anbeten. Warum meinst du denn, man sollte ihn nicht anbeten?
Hast du sowas gehört?
Hast du sowas gehört? Ja. Habe ich auch mal gehört. Also in Johannes 4 heißt es natürlich tatsächlich, wir sollen den Vater anbeten. Das ist eine neue Offenbarung. Ja? Aber das heißt natürlich nicht, dass wir den Herrn Jesus nicht anbeten dürfen. Ja? Also wenn wir den Herrn, schlagt mal Johannes 5 aus, also ein Kapitel weiter, Johannes 5, Vers 23, da heißt es, lese mal ab Vers 22, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren. Und jetzt kommt's, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also wir dürfen natürlich auch den Sohn ehren und anbeten und verherrlichen. Und wenn in Johannes 5 diese Szene ist, wo das geschlachtete Lamm da ist und auf seinem Thron sitzt, dann heißt es dort, dass die Ältesten niederfielen und anbeteten. Und ganz nebenbei haben wir es nicht gerade gelesen, dass es in Johannes 14 heißt, ich und der Vater sind eins. Ja? Also es gibt sehr viele, und dass wir überhaupt zu Jesus beten sollen, da gibt es ja noch viel mehr Stellen. Ja, der Stephanus betet, als er gesteinigt wird, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. In der Offenbarung 22 sagt, der Geist und die Braut beten, komm Herr Jesus. Also sie sprechen, bitte?
126
ist Teil. Ja, super. Dem, der uns liebt, ja, ist das nicht eine Anbetung, ja? Dem, der uns liebt und uns gemacht hat oder zu einem Königtum und kriegt nicht mal hin, ja. Bitte? Genau. Ja. Das ist Offenbarung 1 im Übrigen, ja? Offenbarung 1, dem, der uns liebt, ja? Das ist ja nicht aus Lied 126, sondern aus Offenbarung 1. Ja? Nicht, dass wir das falsch verstehen. Ja? Also wir dürfen zu dem Herrn Jesus natürlich beten und ihn auch anbeten. Aber es ist eine neue Offenbarung und wir sollten dadurch davon Gebrauch machen, dass wir in der Anbetung eben, wie ich das gerade gesagt habe, in Wahrheit eben Gott den Sohn bringen. Wir sagen in der Anbetung, wir bringen ja ein Opfer. Das ist reich, das ist wertvoll, das ist das Höchste, was wir haben können. Und das bieten wir Gott an. Wir können nichts Besseres bringen, als das, was wir in dem Herrn Jesus als Opfer gefunden haben. Und so bringen wir in der Anbetung, danke übrigens für die Frage, das habe ich nämlich soeben vergessen, das ist ja gerade das Schönste, was wir bringen können in der Anbetung des Vaters, dass wir dem Vater den Sohn anbieten. Und das ist ja diese Freude, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und wenn er jetzt sieht, dass auf der Erde solche sind, so zwischen allen, die ihn ablehnen, da sind welche, die ihn lieben, die ihn ehren, die ihn hochhalten, dann freut sich der Vater, so wie ich mich als Vater freue, wenn mein Sohn nach Hause kommt und sagt, Papa, ich habe eine 1 in sowieso, dann freut sich der Vater. Ja, er freut sich auch über eine 3, ja. Ich habe meine Erwartungen sehr zurückgestellt. Das ist ernst, Josia. Ich freue mich auch sehr darüber, wenn du eine 3 schreibst. Ja? Aber ich möchte damit sagen, dass ein Vater sich freut, wenn der Sohn geehrt wird oder erhoben wird oder, also im menschlichen Bereich ist das immer schwierig auszudrücken. Aber die Herzensebene habt ihr, glaube ich, gerade verstanden.
Kannst du vielleicht noch zwei Worte zur Abgrenzung sagen, betreffend der Anbetung des Heiligen Geistes, wie das in den charismatischen Kreisen auch ist?
Ja. Gut, da habe ich mich natürlich jetzt noch nicht so intensiv mit auseinandergesetzt, würde aber da eben einfach sagen, die Schrift gibt uns eben nicht einen einzigen Hinweis darauf, dass wir den Geist anbeten sollen. Und natürlich, und das müssen wir auch zur Ausgewogenheit sagen, auch der Heilige Geist ist Gott. Ja? Aber der Heilige Geist ist Gott, das müssen wir festhalten. Ja? Und nicht sagen, der Heilige Geist ist irgendwie darunter. Aber er hat hier eine andere Funktion. Er ist eher die Kraftquelle und die Anbetung geschieht eben eher durch den Geist, als dass die Anbetung an den Geist geht. Wenn dann mal irgendwann mal irgendwo in einem Lied mal gesungen wird, dann auch Ehre sei dem Geist. Ich persönlich habe da jetzt nicht so ganz große Schwierigkeiten mit. Aber wenn man dann auf einmal nur noch hört, dass der Geist da angebetet wird oder geehrt wird, dann müssen wir einfach mal sagen, wo steht das bitte in der Schrift? Dann wollen wir doch bei der Wahrheit bleiben, in Wahrheit anbeten. Ja? Gibt es da noch irgendeinen klugen Satz sozusagen?
Ja, es ist natürlich so, der Heilige Geist ist auf die Erde gekommen, um den Herrn hier groß zu machen und ihn vorzustellen und nicht sich selber. Das ist ja auch der Grund, warum der Herr, als er hier auf die Erde war, er wollte den Vater vorstellen. Deswegen hat er auch jetzt im Jahr des 4 nicht von Anbetung von sich selbst gesprochen, sondern er war hier in Niedrigkeit. Und er wollte den Vater groß machen und er wollte, dass der Vater angebetet wird. Und das ist es auch mit dem Heiligen Geist heute. Er ist gekommen, um den Herrn groß zu machen.
Ja.
Und nicht um jetzt selber angebetet zu werden.
Er wird von meinem nehmen und euch mitteilen. Ne?
Ja. Aber vielleicht kannst du auch noch ein bisschen zu dem Gedanken sagen, dass wir, wenn es um die Offenbarung Gottes geht, eben halt auch mit der speziellen Offenbarung, die wir in der heutigen Zeit haben, Gott anbeten müssen und nicht wie im Tausendjährigen Reich oder wie im Alten Testament. Den Hinweis vielleicht noch ein bisschen. Das ist ja in den Liedern heute.
Ach so, in die Richtung wolltest du jetzt gehen. Okay. Ja, genau. Gut, ich meine, das. Ja, okay, verstanden. Ja. Ja, okay. Ich meine, das hatte ich eigentlich gedacht, das könnte man wirklich mal in einer Einheit machen, wo man wirklich mal so Lieder an die Wand wirft und dann mal wirklich zeigt, also wir haben das zum Beispiel, wir schreiben gerade an so einem Manuskript für dieses ganze Thema und da haben wir uns wirklich diese Worship-Lieder mal vorgenommen und da auch dann gezeigt, dass viele Lieder einfach zu einer ganz anderen Zeit würden die wunderbar passen. Ja, da wird sogar Jehova angebetet und so weiter. Ja. Also Lieder, die auch ein alttestamentlich Gläubiger durchaus singen kann. Da werden dann auch Psalmen dann vertont, ja, dass der Heilige Geist nicht von uns genommen werden soll, wie David das betet. Das ist eine Sache, die tangiert uns heute gar nicht mehr, weil der Geist in uns wohnt. Wenn der Geist einmal da ist, dann bleibt er bis in Ewigkeit. Wir haben eine ganz andere Stellung vor Gott als der alttestamentlich Gläubige, der immer noch einen Zweifel haben hätte können, der diese Sicherheit nicht hatte. Und davon gibt es natürlich schon einige Beispiele, die mir jetzt so aus der Hüfte nicht alle einfallen, aber wo es natürlich von unserer Stellung wirklich Unterschiede gibt vom Alten und Neuen Testament. Das eine war mit dem Heiligen Geist, und wir hatten dann noch ein paar andere Beispiele eigentlich gefunden.
Ja, es geht über grundsätzlich darum, dass wir daran denken müssen, wie hat Gott sich uns Christen offenbart? Und gut, das ist ja sicherlich auch noch unser
Problem. Ja, ich glaube auch, ja.
Auf diese Unterschiede nochmal konkreter einzugehen. Ein bisschen kommt ja sicherlich Richard auch auf dieses Thema zu sprechen. Aber es ist eben halt so, dass wir als Christen eine besondere Beziehung zu Gott haben, Gott in einer ganz besonderen Weise kennen, insbesondere eben halt, wie du das ja auch hier groß gut erklärt hast, als Vater.
Genau.
Und nicht als Vater wie die Gläubigen im Alten Testament, hast du auch gesagt, also nicht als Schöpfer, sondern in dieser Beziehung, so wie der Jesus seinen Vater gekannt hat, so dürfen wir den Vater kennen. Und das ist jemand eine Beziehung, die keine anderen Gläubigen haben werden. Wenn wir einmal entrückt sind, dann wird es auch noch Gläubige geben. Und im Tausendreich wird es Gläubige geben. Sie kennen den Herrn zum Beispiel als König. Wir haben diese Beziehung nicht in dieser Form als König. Wir haben, wenn das, was dem vielleicht am nächsten kommt, wir kennen ihn als Herrn. Aber es gibt eben halt da viele Dinge und wie gesagt, das ist ein separates Thema, die Gläubigen zum Beispiel im Tausendjährigen Reich dann haben werden, wie sie Gott kennen werden, aber so wie wir jetzt heute eben nicht. Und das ist, also ich würde mal sagen, der allergrößte Teil dieser neuen, in Anführungsstrichen, neuen Lieder, die für Anbetung gehalten werden, ist einer anderen Zeit zuzuordnen.
Da können zumindest auch von denen gesungen werden. Gut, ich denke, wir machen jetzt an der Stelle mal Schluss, sonst kommen wir hinten nach nicht fertig mit der Zeit, denn du hast auch